Herzlich willkommen zum Podcast der Schauspielbühnen in Stuttgart. Warum das Theater? Mein Name ist Axel Preuß. Ich bin seit 2018 Intendant an den Schauspielbühnen, zu denen die Komödie im Markwart und das alte Schauspielhaus in der Kleinen Königstraße gehört. In lockeren Gesprächen mit Künstlerinnen und Künstlern werfen unsere Podcasts einen spannenden Blick hinter die Kulissen unserer Theater. Lernen Sie dabei die Menschen kennen, die für Sie, unser Publikum, Abend für Abend auf der Bühne stehen. Mein heutiger Gast ist die Schauspielerin Natalie O'Hara. Deutschlandweit bekannt wurde sie durch ihre Rolle der Wirtin Susanne Dreiseitel in dem Seriendauerbrenner Der Bergdoktor. Dass sie auch eine vorzügliche Bühnenkünstlerin ist, zeigt Natalie O'Hara zurzeit wieder im alten Schauspielhaus in dem französischen Klassiker Gefährliche Liebschaften. Herzlich willkommen, liebe Natalie.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Axel.
Schön, dass du da bist heute und dir die Zeit genommen hast. Du hast viel zu tun im Moment, stehst sehr viel auf der Bühne und es gibt vieles zu besprechen. Ich hoffe, dass wir einiges davon schaffen, denn du spielst ja in mehreren Stücken zurzeit und auch gleichzeitig. Dazu kommt, dass der Bergdoktor eine 18. Staffel bekommt, wie ich gelernt habe.
Jawohl.
Was ich super finde. Und das heißt, du führst ein sehr rastloses Leben im Moment. Kann man das so sagen? Geht's dir gut?
Es geht mir sehr gut. Ich führe ein sehr rastloses Leben aber schon lange und habe mich darin so eingerichtet, dass es mir auch in dem vielen Unterwegssein ich mir meine Zuhause schaffe. Und wenn ich bei euch in Stuttgart bin für 3 Monate, ist es immer ein bisschen eine Insel der Glückseligkeit, weil ich einfach in der Regel dann kaum weg kann und dadurch mal 3 Monate am Stück in einer Stadt bin. Und das ist sehr schön.
Schön. Das hören wir natürlich auch als Stuttgarterin und Stuttgarter total gern, dass du dich hier augenscheinlich sehr wohl fühlst. Kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück, denn du bist ja auch nicht zum ersten Mal hier und weißt, wovon du sprichst, wenn du vom alten Schauspielhaus und unserem Theater und dieser schönen Stadt sprichst. Fangen wir beim Theater an. Zurzeit spielst du die Madame de Tourvel.
Ja.
Heute Abend hebt sich schon zum 20. Mal für dich der Vorhang.
Echt?
Oh. Ja.
Okay. Dann sind es nur noch 10.
Ja.
Oh, wie traurig. Muss ich ja schon anfangen, Abschied zu nehmen.
Magst du das, en suite zu spielen?
Sehr, ja. Also ich mag en suite spielen aus mehreren Gründen. Zum einen, weil man sich so wirklich drin versenken kann und auch jeden Tag wieder suchen. Also die Suche hört halt nicht auf, was ich an den Theaterproben auch so schätze. Ja. Dass man so nach der Wahrheit sucht und nach dem immer noch richtigeren, ehrlicheren Moment und Ton und Austausch mit den Kollegen. Das liebe ich sehr am en suite spielen.
Und ist das anstrengend für dich? Also findest du das anstrengender, als immer wieder zu spielen? Im Repertoire-Theater spielt man ja dann alle paar Wochen so ein Stück und hier wirklich ja jeden Abend.
Also ich war nie wirklich im Repertoire-Theater. Ich habe mal Sommerfestspiele gemacht, wo ich verschiedene Rollen hatte.
Ja.
Aber
in Hanau, ne?
Genau, ja, in Hanau hatte ich zwei Rollen.
Bei den Grimm-Festspielen.
Ja, also da habe ich 2 Rollen durcheinander gespielt.
Ja.
Ich mag es insofern sehr, weil man einfach gar nicht mehr richtig raus muss. Also dieses Wechseln in der Konzentration auf was ganz anderes. Gut, das habe ich jetzt trotzdem gehabt, weil ich zum Bergdoktor gefahren bin während unserer Spielserie zum Drehen und auch jetzt einmal mein Solostück gespielt habe. Da bin ich dann schon mal ein bisschen mit gewechselt. Mhm. Trotzdem ist natürlich mein Fokus jetzt im Moment sehr auf den gefährlichen Liebschaften. Und ich mag auch unheimlich dieses Familiengefühl, was man mit den Kollegen kriegt, wenn man dieses täglich grüßt das Murmeltier, täglich trifft man sich in der Maske. Das schafft eine ganz wunderbare familiäre Situation, finde ich. Und wo so alle für die Sache sind, das mag ich sehr.
Das ist ja insbesondere am alten Schauspielhaus und auch in unserer Komödie Markwart ganz intensiv der Fall, nicht? Weil jeden Abend eigentlich dasselbe Team da ist. Also vom Bühnentechniker über Requisiteur, Maske, Kostüm. Du hast ja eigentlich immer mit demselben Team zu tun, was auch was Besonderes unseres Hauses ist.
Ja, und das ist ja auch ein ganz zauberhaftes Team. Also einer der Gründe, warum ich mich hier so wohl gefühlt habe schon immer, war, dass die Mitarbeiter der Schauspielbühnen einfach ein besonders netter, herzlicher Haufen Leute ist. Und wo man sich auch freut, die Garderobieren auf der Hinterbühne zu treffen oder mit den Masken ein Schätzchen zu halten, weil es einfach extrem nette Menschen sind, finde ich hier.
Ach toll, herzlichen Dank. Also auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen, die dafür sorgen, dass sich Künstlerinnen und Künstler wie du wohlfühlen.
Das tut ihr sehr wohl, ja.
Toll, herzlichen Dank für das Team und einen herzlichen Gruß an unser gesamtes Team in beiden Häusern. Komödie Markwart und Altes Schauspielhaus, in dem du heute Abend zum 20. Mal stehen wirst in dem Stück Gefährliche Liebschaften. Christopher Hampton hat dieses Stück nach einem Briefroman geschrieben, ein sehr berühmter Briefroman, der am Vorabend der Französischen Revolution spielt. Der Autor Chaudalot de Laclos fängt da eine ganz bestimmte Situation ein und das Stück war auch eine Grundlage oder die Grundlage für den Film, der 1988 ja raus und in die Kinos gekommen ist und damals unfassbar gut besetzt war. Also an der Seite von Glenn Close spielten dann John Malkovich und Uma Thurman und Keanu Reeves. Und deine Rolle von der Madame de Tourvel wurde von Michelle Pfeiffer gespielt. Was bedeutet dir dieser Film und das Stück, auf dem dieser Film beruht?
Also ich muss ehrlich gestehen, dass ich den Film gesehen habe als Teenager, dann irgendwann im Fernsehen. Und ab da wollte ich diese Rolle spielen.
Der Madame de Tourvel,
die du Madame jetzt spielst. Die Madame de Tourvel wollte ich spielen, da war ich noch nicht Schauspielerin. Und ich habe auch tatsächlich vor über 20 Jahren mal eine Szene, die Szene vor der Pause, im Workshop gearbeitet.
Ach,
bei einer Lehrerin, ja, wo man seine eigenen Szenen mitbrachte, an denen man arbeiten wollte. Und so lange wollte ich die Frau schon spielen. Sicherlich auch, weil Michelle Pfeiffer es atemberaubend gespielt hat, finde ich. Und es ist einfach damals Sturm und Drang aufgewühlte Teenager-Seele zutiefst berührt hat. Und seither wollte ich diese Rolle spielen. Insofern ist das hier ein wirklich wahr gewordener Traum.
War es, sagen wir mal, nur die Darstellungskunst der Michelle Pfeiffer? Also man glaubt ihr ja wirklich jedes Wort in dem Film. Wie überhaupt der
Film? Nein, es war die Rolle. Also es ist die Geschichte.
Die Geschichte.
Und die Rolle. Ich finde die Geschichte auch ganz toll. Ich finde eigentlich alle Rollen großartig. Mhm. Auch die Mathieu ist natürlich eine fantastische Rolle, aber auch die Cécile, der Valmont. Ich mag die alle sehr und ich finde sie in ihrer Komplexheit und Vielschichtigkeit und was da alles unter dem Text noch passiert. Wenn man das Stück nur liest, kriegt man nur ein Viertel mit von dem, was eigentlich die Geschichte ist. Und das ist eine unglaublich reizvolle Aufgabe, finde ich.
Die Madame de Tourvel ist ja eine unglücklich Liebende. Sie ist eigentlich eine sehr moralisch gefestigte Frau. Sie ist auch in einer Beziehung, das heißt, sie ist verheiratet.
Ja. Und glücklich verheiratet.
Glücklich,
eigentlich.
Eigentlich glücklich verheiratet und das Ganze in einem mutmaßlich, ich sage bewusst mutmaßlich, sittenstrengen und nach religiösen zumindest Kategorien doch auch sehr moralisch gefestigten Jahrhundert. Und diese Frau, die du da spielst, die verliebt sich dann in den größten Schwerenöter, den Paris zu der Zeit aufzubieten hat. Und alle wissen, dass er ein schlimmer Schwerenöter ist. Ne?
Ja, also ich finde das besonders reizvoll, dass sie eben sich wider Willen verliebt. Und dann kann man sagen, naja, er ist so ein grandioser Verführer. Man kann aber auch sagen, weil er sich ja dann auch in sie verliebt, dass vielleicht da doch zwei Menschen in ihrer Verschiedenheit irgendwie, wie er sagt, vom Schicksal zusammengeführt werden. Und diesen Konflikt, den, also jetzt nur aus meiner Perspektive, der Konflikt der Tourvel, dass sie eben das gar nicht ertragen kann, dass ihr Weltbild und ihr Selbstbild als gläubige Katholikin, als moralische Ehefrau, dass das so dermaßen ins Wanken gerät, dadurch, dass sie sich verliebt und dass sie das überhaupt nicht will. Das ist, finde ich, ein Prozess, das sichtbar zu machen fürs Publikum, obwohl es in dem Text nur sehr, sehr, sehr wenig drin vorkommt. Das ist eine wunderbare Aufgabe. Und dann, naja, dann der innere Kampf, dann die Hingabe, dann die große Liebe und dann das große Drama. Da ist der ganze Bogen zu spielen, das ist auch sehr, sehr reizvoll. Und ich habe großen Spaß an großen Liebesgeschichten, muss ich auch sagen.
Den Eindruck könnte man gewinnen, wenn man sich auch andere Stücke und Rollen von dir anguckt. Ne? 2022 zum Beispiel hast du Nur drei Worte bei uns gespielt. Damals war auch schon Lisa Wildmann deine Spielpartnerin auf der Bühne.
Ja, die Großartige.
Ne? Sehr interessant, also so diese Konstellation, weil das war ein Beziehungsdrama unter modernen städtischen Menschen und du hast die Annie gespielt und die Annie war, fand ich, eine sehr ehrliche, aber letztendlich dann auch in der Beziehung unglückliche Liebende.
Auch, ja.
Ja, und ich dachte, wie interessant diese Parallelität, ne? Und man könnte den
Naja, und Minna von Barnhelm ist auch ganz große Liebende.
So, hast du auch bei uns gespielt.
Genau, und dann habe ich die Olivia und Was ihr wollt in Hanau gespielt, da gibt es schon so einen durchziehenden Faden, der mir aber auch sehr viel Freude macht. Also ich fühle mich da nicht festgelegt, sondern ich fühle mich eher sehr beschenkt, weil ich da Spaß dran habe.
Naja, du hast dich ja augenscheinlich schon, bevor du die Profession der Schauspielerin ergriffen hast, sagen wir mal, in das Leiden der jungen Michelle Pfeiffer im Rahmen der Charakterdarstellung der Madame de Tourvel verliebt. Ja, und vielleicht war es da. Also war da irgend so eine Form von Vorherbestimmung. Also total interessant, ne? Die unglückliche Liebende, die aber mit einer großen Ehrlichkeit dass die Herzen dann auch der Zuschauer gewinnt, weil sie die Ehrliche ist und sie diejenige ist, die reinen Herzens eigentlich agiert und enttäuscht wird von der Beziehung und von dem Menschen, den sie liebt. Kann man das so sagen? Also das ist
absolut. Das ist auch, ehrlich gesagt, eine ziemliche Challenge für mich als Schauspielerin, weil die Szene von Uli Wiggers so inszeniert wurde, dass wir beide auch fast zur Rampe sind, wenn er sich dann trennt. Und er sagt ja, wie die Mathieu ihm gesagt hat, er soll immer, wenn er nicht mehr weiter weiß, oder sagen, dagegen bin ich machtlos. Und das amüsiert die Zuschauer dann natürlich, wenn er das wirklich so gnadenlos durchzieht. Mhm. Und ich verrecke aber auf der anderen Seite der Bühne und breche da, mein ganzes Leben bricht zusammen. Und dann gucke ich ins Publikum und dann lachen die Leute über sein, dagegen bin ich machtlos. Das war beim ersten Mal sehr irritierend. Jetzt weiß ich, dass es so ist und es ist in Ordnung. Aber das sind dann so die Theater-Challenges.
Ja, mit Uli meinst du Uli Wiggers, genau, ne, unseren Regisseur, der dieses Stück inszeniert hat und das eben auch so mit euch gebaut hat, dass das an der Rampe stattfindet und ihr dem Publikum da sehr nah wird. Ich erinnere noch, wie du aus der Gasse, die zur Bühne führt, gekommen bist nach der Premiere und erstmal über die Reaktion, sagen wir mal vorsichtig, also erschrocken warst, ne? Dass dir das so entgegengekommen ist.
Das war aber vor allem an der Stelle, wo die Tourvel quasi ihre Liebe gesteht und daraufhin eine Panikattacke kriegt. Und diese Panikattacke auf der Bühne, die ist halt ein Hyperventilieranfall. Und ich glaube, das war einfach ein bisschen viel auch für manche Leute. Also wenn man das im Fernsehen sieht, so eine extreme Emotionen oder im Kino sieht, kann man das, glaube ich, besser aushalten, als wenn man das live erlebt. Vor allem, wenn man das noch nie live erlebt hat. Also ich habe zum Beispiel Rückmeldung bekommen von jemandem, die sagt, ich habe das gar nicht so ganz verstanden, was das war. Dann habe ich wieder Rückmeldung bekommen von jemandem, der gesagt hat, oh Gott, ich hatte eine Freundin, die hatte eine Panikattacke, das war genau so, deswegen, ich konnte das nicht ertragen, weil es mich so an diese Schocksituation erinnerte. Also naja, es sind halt große Gefühle und damit gehen die Leute unterschiedlich um und das war wahrscheinlich auch so ein bisschen wie eine Art Übersprungshandlung. Aber für mich als Schauspielerin habe ich das tatsächlich nicht kommen sehen vorher. Und das hat mich erstmal überrascht, ja.
Aber das ist ja auch etwas, mit dem man immer wieder mutmaßlich als Schauspielerin auf der Bühne umgehen muss, nicht? Weil dadurch durch die Live-Situation, anders als wenn du drehst, da kannst du die Reaktionen vor den TV-Geräten nur mutmaßen, ne? Aber im Bühnenraum ist das natürlich.
Aber das ist ja auch das Tolle am Theaterspielen. Es ist ja immer ein Zusammenspiel mit dem Publikum und mit den Reaktionen des Publikums. Und wie gesagt, es war mehr die Überraschung bei der Premiere, dass es so kommen kann.
Und so intensiv war, ne? Die Reaktion. Und wahrscheinlich ist es für dich auch, insofern was Besonderes, weil ich das so wahrnehme, dass du immer versuchst, wirklich mit einer großen Ehrlichkeit zu spielen. Und den Figuren eine große Wahrhaftigkeit zu. Du hast es vorhin schon selbst erwähnt, dass es dir um Wahrhaftigkeit geht. Und diese Ehrlichkeit, finde ich, spürt man in vielen deiner Figuren.
Vielen Dank, das freut mich zu hören. Ja, das ist auch definitiv mein Anspruch oder mein Antrieb ein bisschen. Und du sagtest ja selber, die Tourvel ist eben eine grundehrliche und gerade auch, um, wie ich sagte, diesen inneren Konflikt nach außen zu bringen, also sichtbar zu machen für die Leute ohne Worte, ist es halt, glaube ich, eine große Offenheit, Ehrlichkeit elementar wichtig. Und auch so Extremsituationen wie diese Panikattacke zu spielen, ich kann es nur von innen. Also ich kann es nur versuchen, so echt wie möglich zu machen. Ich war oft genug dabei, oder ich habe es auch selber schon erlebt, dass man in so eine Hyperventilier-Nummer kommen kann durch emotionale Überforderung. Und das versuche ich zu rekapitulieren. Und dann habe ich in den Proben ausgelotet, wie weit kann ich gehen, dass ich noch weiterspielen kann, dass ich nicht ohnmächtig werde. Und das funktioniert jetzt ganz gut, ja.
Hast du dir dafür eine bestimmte Technik angeeignet? Also es gibt ja unterschiedliche Schauspieltechniken und unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler arbeiten dann auch mit unterschiedlichen Herangehensweisen, um sich in so eine tiefe Emotion an einem Abend immer wieder heranzubegeben und die authentisch, möglichst authentisch irgendwie darzustellen. Wobei es ja auch, sagen wir mal, eine andere Schule gibt, die sagt, nee, das machen wir alles sozusagen von außen und dann stellen wir das eher sozusagen. Ne?
Ja.
Und du hast betont auch, dass du es von innen arbeitest, also wirklich aus dir selber nimmst.
Also ich finde es grundsätzlich am interessantesten, von der Psychologie auszugehen. Ja. Das heißt, ich bereite mich sehr, sehr, sehr ausführlich vor, weit über Text können, vor dem ersten Probentag hinaus, weil ich immer denke, ich habe nur die Chance, so viel wie möglich über die Figur zu wissen und sehr klar zu sein über ihre Motivation, ihre Wünsche, ihre Ziele, ihre Ängste. Und das schon alles, also damit ich in der ersten Probe, wenn es darum geht, sie zu stellen, wie wir das nennen, also dass man dann die Bewegung findet, die Vorgänge, die die Figur dann macht, dass die bereits aus einer psychologischen Wahrheit kommen. Das finde ich ganz wichtig. Also insofern, ja, man würde unter Schauspielern sagen, ich arbeite von innen und nicht von außen, weil ich eben über die Psychologie gehe und daraus sich dann Vorgänge entwickeln. Und bei mir kommt zum Beispiel die äußere Haltung. Und bei der Tour Well habe ich dann irgendwann auch eine sehr klare Körperlichkeit gefunden. Die kommt bei mir etwas später. Also die entwickelt sich erst während der Proben. Und ich weiß, es gibt viele Kollegen, die arbeiten anders. Ich will das jetzt gar nicht unbedingt nur auf Method. Ich habe auch Method-Ausbildung gemacht, ja. Method Acting, die Strasberg-Schule.
Ja, also es kommt aus Amerika.
Die amerikanische Technik sozusagen, ja. Aber meine Method-Lehrerin, meine ganz, ganz tolle Lehrerin, die selbst bei Strasberg Schülerin war, die hat immer gesagt, Method ist, was funktioniert. Und es geht halt immer nur darum, dass man ist und nicht so tut. Also dass wir versuchen zu sein, statt so zu tun, als ob. Und wenn das funktioniert, dann brauchst du keine Hilfen, dann brauchst du keine Techniken, dann brauchst du keine Tools. Aber wenn du Hilfe brauchst, dann bietet mir jedenfalls oder meiner Herangehensweise das Method Acting einen ganz prima Werkzeugkasten, der mir über die Jahre extrem viel geholfen hat. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch in anderen, zum Beispiel Alice ist das Solostück, wo wir bestimmt noch gleich drüber sprechen, ist eine völlig andere Spielweise, erfordert eine völlig andere Spielweise. Deswegen, ich bin immer vorsichtig mit diesem Method Acting, weil das so viel falsch verstanden wird in Deutschland. Und dann sagt man so, ja, jetzt hat der Schauspieler 3 Nächte nicht geschlafen, um sich da reinzufühlen. Und ich sage, nein, das ist es natürlich nicht. Ja, sondern es geht halt darum, eigentlich für mich ist die Hauptarbeit, liegt in der Vorbereitung. Und dass ich Sekundärliteratur lese, mir Filme aus der Zeit angucke, mich auch frage, so Sachen wie, was wäre die Rolle vielleicht, wenn sie ein Tier wäre. Also so, das sind alles so Elemente aus dem Method Acting, was ich sehr gerne nutze.
Bevor wir gleich auch über Alice Spiel um dein Leben, dieses wirklich fabelhafte Solo sprechen, würde ich gern noch den Schwenk zu einer anderen Figur, einem anderen Charakter machen, der dich schon sehr lange begleitet.
Ah ja, die Frau Dreiseitel.
Die Frau Dreiseitel, ja, selbstverständlich, weil auch Frau Dreiseitel, also wir sprechen jetzt von deiner Figur, der Wirtin Susanne Dreiseitel, die du seit weit über 10 Jahren an der Seite von Hans Siegel und Heiko Ruprecht in der Serie Der Bergdoktor spielst. Und auch die ist nach meiner bescheidenen Kenntnis, und ich gestehe, ich bin erst in der 3. Staffel und habe jetzt noch sehr viele Staffeln sozusagen historisch aufzuarbeiten, damit ich dann in der Gegenwart ankommen kann, wenn ihr mit der 18. Staffel in 2025 rauskommt.
Da hast du nicht mehr so viel Zeit.
Ja, aber was ich so interessant fand, und ich habe wirklich tatsächlich den Bergdoktor nicht gekannt, bevor ich nicht beruflich mit dir und mit Heiko Ruprecht zu tun hatte, der ja auch bei uns spielt. Und das hat mich dann aber so interessiert, weil ich das so spannend finde, womit Menschen, die man schätzt, sich künstlerisch darüber hinaus beschäftigen. Und das ist natürlich insofern sehr komfortabel, weil man einfach die Mediathek bedienen kann und auch so weit zurückblicken darf. Und das Interessante an der Susanne Dreiseitel, deiner Figur dort, ist, dass das ja auch, zumindest soweit ich jetzt in der Geschichte drin bin, eine unglücklich Liebende ist, weil die sozusagen von einer Beziehung in die andere stolpert. Ich bin jetzt gerade in der Folge, wenn ich das sagen darf. Ich bin jetzt gerade in der Folge angekommen, der 6. Folge der 3. Staffel, wo die arme Susanne infolge ihres etwas unverschämt und unempathischen Ehemannes Jörg das Kind bei einem Autounfall verliert.
Ach du je, oh Gott, ja, das ist ja schon sehr lange her. Ja, ich erinnere mich, stimmt.
Ne? Ja. Das interessiert mich auch tatsächlich, weil ich mich gefragt habe, wenn man einen Charakter über so lange Zeit spielt und so viele Höhen und Tiefen und so viele Schicksalsschläge als Figur erleidet und das aber wirklich über einen Realzeitraum als Schauspielerin wie auch als Figur von weit, weit über 10 Jahren, nimmt man das eigentlich immer mit? Ist das präsent, wenn du jetzt die neue Staffel drehst, was damals vor 10 Jahren dir alles zugestoßen ist? Als Figur?
Ja, also ich würde mal sagen, das hat irgendwo ja. Also ich könnte dir jetzt nicht ganz genau, jeden Dialog aus jeder Folge irgendwie das, erzählen, das natürlich nicht. Nee. Aber diese einschneidenden Dinge, und wir machen das jetzt tatsächlich seit 17 Jahren, also wir sind im 18. Jahr, wir haben 2007 angefangen zu drehen. Das war natürlich niemals absehbar, dass das so lange gehen würde. Und als wir die erste Staffel fertig hatten, wussten wir noch nicht mal, ob wir eine zweite kriegen und uns wiedersehen würden. Und alles, was dann gekommen ist, würde ich sagen, hat sich natürlich so ein bisschen zu der Biografie dieser Frau entwickelt und sie auch geprägt, ganz bestimmt. Und an diesen Autounfall erinnere ich mich natürlich sehr gut an den Dreh, weil das auch sehr aufregend war, mit einem riesen Stunt und einem Auto, was sich überschlägt und so. Und dann liegt man da mit blutender Nase bewusstlos in so einer Trage, wo ich Gott sei Dank in echt noch nie drin war, mit so einem Stiffneck, so eine Rettungsliege.
Ja, es ist sehr dramatisch. Also sehr muss es kurz beschreiben. Also ne, du hast diesen Autounfall, das Auto überschlägt sich und du wirst dann von vielen Rettungskräften tatsächlich weggefahren.
Also was ganz toll war und was ich mich sehr genau erinnere, ist dann die Szene, wo sie im Krankenbett nach dem Unfall also wieder zu Bewusstsein kommt im Krankenhaus. Und Dr. Gruber ihr offenbart, dass das Kind tot ist. Und die Szene war wirklich spannend, weil ich quasi aus dem Dämmerschlaf der OP aufwache und er mir das dann versucht schon beizubringen und ich es dann erst nicht glauben will und dann glaube ich es und so weiter. Und ich war da an echten Herzmonitoren angeschlossen.
Ach, tatsächlich?
Ja, weil ich lag ja in der Intensivstation und hatte dieses Fingerding und so weiter.
Das heißt, die Frequenz, die man immer so schön sieht, also man sieht ja in jeder Folge sozusagen immer auch diese ganze
Funktion. Und das war mein tatsächlicher Puls.
Tatsächlich?
Ja, und daraus war dann halt, sagte mir irgendwann der Kollege, in jeder Szene, also bei jedem Take geht mein Puls irgendwie von 68 auf 138.
Wow.
Und wieder zurück. Und also dann wieder... Ne, wieder auf
den Normalpuls.
Genau, und das, weil du sagtest mit dem echt und ehrlich und so, das hat mich dann selbst auch ein bisschen beeindruckt, dass ich dachte, ach witzig, sogar mein Körper spielt so mit. Also deswegen, ich erinnere mich sehr gut daran und es war auch eine sehr, sehr rührende Szene. Da hat der Hans auch ganz wunderschön traurig gespielt und ja, es war eine, also schön ist falsch, aber eine intensive Szene, an die ich mich sehr genau erinnere. Ja,
ja, total. Also das ist ja auch, finde ich, eins der interessanten oder einer von vielen interessanten Momenten, diese Beziehung, die du mit dem Bergdoktor hast, so, weil man ja vorher schon gelernt, also ihr hattet ja schon eine Beziehung miteinander und dann ist unklar, ob dieses Kind...
Ja, du bist aber noch in der dritten Staffel.
Ich bin voll in der dritten Staffel. Merke schon. Ja, das sage ich doch. Ich arbeite das auf, aber ich habe gedacht...
Wir reden da nochmal drüber, wenn du mehr geguckt hast.
Na, unbedingt. Aber ich dachte, ich muss es mir wirklich von vorne angucken, damit ich verstehen kann, auch möglicherweise, warum das so interessant ist und was ihr da entwickelt und was du für eine Figur entwickelst über so einen Zeitraum hinweg.
Also ich kann dir sagen, der Hauptgrund, warum ich noch da bin und warum ich da immer noch Freude habe, auch wenn meine Rolle manchmal nicht so spannend ist, ist wirklich, dass diese Kollegenschar so fantastisch ist.
Mhm. Stichwort Familie wahrscheinlich.
Auch wieder, so ein bisschen über so viele Jahre natürlich auch wie eine Zweitfamilie geworden. Und auch da, also das sind alles so bodenständige, echte Menschen, dass das Spielen mit denen wahnsinnig viel Spaß macht. Also bis heute ist es für mich, ob Hans, Heiko, Ronja, Monika Baumgartner, also die Kerntruppe, jeder von denen ist einfach ein wunderbarer Spielpartner und auch sehr verschieden. Ich finde es auch sehr reizvoll mit den Kollegen, dass jeder ist so verschieden und trotzdem entsteht vielleicht auch gerade aus der speziellen Chemie dann jeweils der Zusammenkommenden irgendwie immer was Echtes, was Besonderes, was Schönes. Das macht mir am meisten Spaß daran.
Das ist toll. Und diese Entwicklung einer Rolle über so viele Jahre hinweg in einem Kernensemble, das es ja ist, hast du es gerade beschrieben, die fünf, das ist, glaube ich, auch was Besonderes. Das erleben ja gar nicht so viele Menschen, ne? Und haben die Chance, das zu erleben, oder?
Also, dass es so ein Cast überhaupt nicht wechselt in 18 Jahren, ist, glaube ich, fast eine gewisse Einmaligkeit. Ich wüsste nicht, wo es das noch gibt.
Also, man sieht euch auch beim Reifen als Menschen zu. Das ist so faszinierend.
Ja.
Also, natürlich habe ich schon in die 16. reingeguckt. Das war eigentlich für mich der Anlass, als wir hier anfingen zu proben, dann zurückzuspringen. Weil ich dachte, was ist denn das Problem eigentlich zwischen den ganzen gerade? Und ich dachte, okay, um dem wirklich auf den Grund zu gehen, warum die Emotionen so hoch
springst gehen. Springst du mal an den Anfang.
Muss ich mal an den Anfang springen, um dann zu lernen, aha, diese ungleichen Brüder, also das ist ja auch wirklich eine biblische Konstruktion, also wie man so will, eine biblische Grundkonstruktion, wie dann auch später bei Schiller so, also zwei ungleiche Brüder Und
du ziehst die Parallele zu den Räubern, das finde ich sehr schön, das werde ich mal berichten.
Naja, es gibt ja viele Beispiele einfach da, wo die Brüderpaare sehr unterschiedlich sind, da der weltläufige Intellektuelle, also das wird dann immer anders ausbuchstabiert, ob es bei Schiller oder bei wem auch immer ist, aber diese Konstellation einer nicht konfliktfreien Brüderkonstellation, wo es dann auch eine Frau gibt, also es gibt ja auch eine Amalia Edelreich, um mal bei Schiller zu sprechen, will gar nicht das so vertiefen, aber die ist tot. Und ursprünglich. Und das macht das ja total interessant. Und dann gibt es eben die Entwicklung
mehr,
und dich. Und
so.
Und das macht das ja durchaus sehr reizvoll. Also ich find das bemerkenswert, dass ihr so lange zusammen bleibt und dass man euch so zusehen kann, wie sich auch dann das verändert.
Es ist halt auch, irgendwann hat es sich so eingestellt, ich brauche eigentlich nur den Berg sehen und bin schon die Rolle.
Bist schon die Rolle, wenn du da auch darauf zufährst im Auto?
Ja, fast. Ja. Also das ist jetzt so lange so verknüpft mit diesem ganzen Erlebnis. Da brauche ich nicht mehr so viel Rollenarbeit.
Wie lange dreht ihr denn eine Staffel? Du warst während der Proben, bist du mal weggefahren, dann hast du ein Bild gepostet und auch geschickt irgendwie sozusagen dann vom Set. Aber wie lange dreht ihr an einer Staffel?
Wir drehen 8 Filme, also 98 Minuten über den Zeitraum von Ende April bis Anfang Dezember. Mhm. Jeweils 2 Filme im Block. Mhm. Und jetzt gerade ist also der Block 5, Folge 5, 6 so gut wie fertig. Und wenn ich hier fertig bin, kommt noch der Block 7, 8. Und das geht dann bis Anfang Dezember. Und ich habe halt übers Jahr verteilt so meine 15 Drehtage ungefähr, wenn ich Glück habe.
Super. Und wie lange wird ein Block produziert? Also,
also 2 Filme sind gut 6-7 Wochen, sowas. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ich glaube, wir haben 16 Tage pro Film, was sehr, sehr wenig ist.
Ja, das ist echt sportlich, ne?
Also 32 Werktage, ja, so irgendwie.
Also wir grüßen an dieser Stelle nicht nur Heiko Ruprecht, sondern auch unbekannterweise
das
gesamte Ensemble vom Bergdoktor.
Machen wir.
Herzliche Grüße aus Stuttgart, aus dem alten Schauspielhaus. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Es darf spannend werden. Also kleine Empfehlung auch für die bisher den Bergdoktor nicht geguckt haben. Aber wenn, fangen sie vorne an. Neben dem Bergdoktor und der Madame de Tourvel aktuell im alten Schauspielhaus spielst du auch ein echtes Herzensprojekt.
Ja.
Alice, Spiel um dein Leben, heißt es. Sag mal, was hat es mit dem Stück auf sich und warum liegt es dir so wahnsinnig am Herzen?
Ja, also das ist eine interessante Geschichte, die ihre Wurzeln genau hier in den Schauspielbühnen hat und die eigentlich mal als kleine Idee anfing und sich mehr und mehr zu einem Lebensprojekt entwickelt, muss man schon fast sagen. Da geht es um die wahre Geschichte der Pianistin Alice Herz-Sommer, eine jüdische Pianistin, die im Lager Theresienstadt den Holocaust überlebt hat und dort über 100 Konzerte gespielt hat. Und die Frau hat mich schon 2004 oder so, habe ich ihre Biografie gelesen, schon so fasziniert gehabt, dass ich eigentlich Wege gesucht hatte, ihre Geschichte irgendwann zu erzählen. Viele Jahre später kam ich auf die Idee, ich könnte eine Lesung aus ihrer Biografie machen und die mit Klavier umrahmen. Denn ich spiele schon seit Kind klassisches Klavier und habe das auch zu meinem Hobby gemacht, nachdem ich ja Schauspielerei zu meinem Beruf gemacht habe.
Ich hab gelesen, du hast den Bundespreis Jugend musiziert gewonnen.
Ja, als Begleiterin, als Klavierbegleitung.
Als Klavierbegleitung für Gesang?
Für einen Cellisten.
Für einen Cellisten.
Ja, ich habe ganz viel Jugend musiziert gespielt, meistens allerdings kammermusikalisch oder eben als Begleitung solistisch. Nur einmal, glaube ich, das war dann auch meine Klavierlehrerin. Ich habe halt auch wahnsinnig gern begleitet und sehr ganz gut begleitet.
Das muss ja sehr gut gewesen sein. Du warst ganz jung. Und
hatte dann eben das Glück, wenn auch die Leute, die ich begleitet habe, es geschafft haben, zum Landes- oder zum Bundeswettbewerb zu kommen, dass ich dann mit in dem Kielwasser war.
Ach toll.
Und einmal habe ich auch vierhändig Klavier, da haben wir auch einen ersten Preis auf Landesebene gemacht und so. Also ich war schon ziemlich gut, aber es war ja immer, ich wusste ja schon mit 7, dass ich Schauspielerin werden will.
Ach tatsächlich?
Ja.
Trotzdem, dass du Musik gemacht hast und trotzdem, du hast ja auch Musical studiert.
Genau,
ne? Also nicht nur Schauspiel,
wenn wir da noch kurz die Kurve nehmen
unbedingt.
Wollen. Also es ist wirklich so gewesen, ich wollte mit 3 Zirkusclown werden und mit 5 prima Ballerina.
Wie schön.
Und mit 7 Schauspielerinnen. Und
ja.
Im Nachhinein war das einfach immer die erste Begegnung mit der darstellenden Kunst und dem fahrenden Volk.
Okay.
Und im Nachhinein macht das so gesehen auch total Sinn für mich. Und als ich mit 7 das meiner Erinnerung nach das erste Mal im Theater war, in so einem Kinderstück. Und da habe ich verstanden, dass Schauspielerei ein Beruf ist. Und ab da war die Sache klar. Also das war dann entschieden.
Ja.
und für mich auch völlig ohne Zweifel. Und dann habe ich in meiner kompletten Ahnungslosigkeit in der Kleinstadt, ich habe halt dann alles gemacht, was ich tun konnte aus meiner Sicht, also Ballettgruppe, Theatergruppe, Theater AG, Kinderchor, Jazztanz, alles, was mir so eingefallen ist, Gesangsunterricht genommen und so weiter. Und habe halt gemerkt, ja, das ist es. Und da gab es auch überhaupt keinen Zweifel. Und dann bin ich aber im Deutschen Theater Göttingen damals, haben meine Eltern mir ein Abo geschenkt, als ich 16 war, und gesagt, wenn du das wirklich ernst meinst, dann guck dir aber auch an, was du dann da machen würdest.
Was die Profis machen.
Was die Profis Bühne, machen. Ja. Und das, muss ich sagen, hat mich dann so geschockt. Da gab es eine Johanna von Orléans-Inszenierung, die mich so geschockt hat mit meinen 16 Jahren, weil das halt avantgardistisches Regietheater war.
Ja.
Mit so einer Masturbationsandeutung, oh mit Gott. Einer AK-17 ja. und sie barbusig mit so einer Armeehose und so. Und das fand ich so furchtbar, dass ich gedacht habe, verdammt, dann kann ich nicht Schauspielerin werden. Wenn das Profi-Theater ist, dann kann ich das nicht machen. Was mache ich denn jetzt? Und so kam die Idee, dass ich auf eine Musicalschule gegangen bin, weil ich halt immer gesungen und getanzt habe.
Mhm.
Und so herrliche Häuser wie dieses hier, die Schauspielbühnen, kannte ich einfach nicht. Also ich kannte Privattheater nur. In Göttingen gibt es noch das Junge Theater, das ist aber noch viel wilder, ist das Deutsche Theater damals war.
Das hat sich damals auch einen super Ruf erworben.
Ja, als avantgardistisches, experimentelles Theater. Und das war eben genau gar nicht, was mich interessiert hat, weil ich wollte Geschichten erzählen, ich wollte Menschen berühren. Und ich hatte eben in den Theatergruppen, ich hatte tolle Theatergruppen als Kind und Jugendliche. Und da hatte ich so ein Schlüsselerlebnis zum Beispiel, als ich mit 14 den Spielleiter in unsere kleine Stadt gespielt habe. Kennst du bestimmt, ein wundervolles Stück, was ich heiß und innig liebe. Und der Spielleiter hat am Schluss einen ganz tollen Monolog übers Leben und übers Sterben und über worum es geht im Leben und so weiter. Und da stand ich also an der Rampe vorne und sah einen erwachsenen Mann in der ersten Reihe weinen. Und da habe ich, also das war nochmal so ein ganz prägendes Erlebnis, wo ich wusste, ja, das ist, was ich will. Das ist, warum ich das machen will, warum ich das machen muss. Weil es mich glücklich macht, Menschen zu berühren mit dieser Art und Weise, Geschichten zu erzählen. Naja, und dann bin ich eben auf eine Musicalschule gegangen und fand das auch für mich eine tolle Ausbildung im Nachhinein. Wusste aber währenddessen bereits, nein, es ist aber schon die Schauspielerei, ist was ich liebe und wo ich auch am begabtesten bin, aber auch was ich am meisten tun will. Und dann habe ich halt noch Schauspielunterricht zusätzlich genommen, Sprecherziehung zusätzlich genommen, Monologstudium und so weiter. Und dann eben irgendwann auch meine amerikanische Messelehrerin gefunden, die mich dann so, die eigentlich mein ganzes Leben verändert hat. Aber wie kam er jetzt drauf? Ach so, genau. Und als ich mit Klavierunterricht anfing,
so.
Da wusste ich bereits, dass ich Schauspielerin werde. Das war bereits gesetzt. Und deswegen war Klavier halt immer ein Hobby. Außerdem kam ich so aus einem klassischen Elternhaus, wo die Meinung war, Pianist ist man mit 13 oder gar nicht. Also wenn du Pianist werden willst, dann musst du mit 14 Tschaikowski-Wettbewerb gewonnen
dann
haben.
Dann lag die Latte hoch sozusagen.
Genau, also wenn du nicht 6 Stunden am Tag Klavier übst, brauchst du gar nicht drüber nachzudenken. Und das wollte ich ja nicht. Ich hatte ja 1000 andere Hobbys zu machen. Und ich habe dann eine tolle Lehrerin gehabt und die hat mich auch mit diesen Wettbewerben immer schön bei der Stange gehalten, dass ich dann doch geübt habe, um mich vor den Kollegen nicht zu blamieren, mit die ich da begleitet habe und so. Aber ich war eigentlich sehr begabt und sehr faul am Klavier und das war ja auch nie ein Ziel. Aber es wurde dann eben mein Lieblingshobby und ich habe irgendwann festgestellt, dass es mir so wahnsinnig gut tut, vor Theatervorstellungen Klavier zu spielen, als Vorbereitung. Und zwar auch ganz egal, was ich dann auf der Bühne spiele. Also es geht wirklich so eine Stunde, zwei am Klavier, tut mir einfach sehr, sehr gut. Und dadurch haben mich immer mehr Leute spielen hören in den Theatern.
Wir haben auch viel gehört.
Genau, und auch eben die Kim Langner, die Autorin von Alice spiel um dein Leben. Und haben mir zunehmend auch gespiegelt, Mensch, warum machst du denn damit nichts? Und so entstand dann immer mehr in mir der Wunsch, naja, vielleicht soll ich doch mal was mit Klavier machen. Dann kam noch eine Situation dazu, wo ich auf so einem Fest gefragt wurde, was würdest du machen, wenn du noch ein Jahr zu leben hast? Und ich finde die Frage super. Wenn dir ein Arzt sagt, du hast noch ein Jahr, was machst du? Und meine innere erste Antwort war, ich würde festhalten wollen, wie ich Klavier spiele. Und das hat mich damals sehr, sehr, sehr überrascht, um nicht zu sagen schockiert. Hat mir aber auch den Hinweis gegeben, vielleicht muss ich mal raus aus meinen Ängsten diesbezüglich und doch gucken, dass ich einen Weg finde, wo ich mal Klavier spielen kann. Und das, so kam das alles zusammen, dass ich dann die Idee hatte, Mensch, ich mache eine Lesung aus der Biografie, umrahme die mit Klavier und dann habe ich einen kleinen, feinen Abend, den ich schnell mal eben alleine irgendwo zeigen kann. Mhm. So war meine Idee.
Und über Alice Herzsommer.
Über die Alice Herzsommer, genau. Ja. Weil ich die ja auch sehr verehre und ihre Geschichte weiter erzählen wollte.
Die ist auch einzigartig.
Die ist einzigartig, ja. Und dann habe ich die Kim Langner getroffen, hier in Stuttgart auf dem Fest und habe gesagt, Mensch, du kennst ja das Buch, das wusste ich, du kannst mir doch daraus eine Biografie kürzen, eine dramaturgisch sinnvolle.
Die du lesen kannst, ne?
Die ich dann als Lesung zeigen könnte. Ja. Und dann gingen ihre Augen weg und kamen zurück und sie sagte, das ist eine super Idee, aber ich habe eine viel bessere. Ich schreibe dir daraus ein Personenstück und unser gemeinsamer Freund François Camus muss es inszenieren. Das war 2018 und 4 Jahre später hatte es dann seine Uraufführung in Hamburg. Es wurde immer größer und größer und größer. Und ich habe auch mehrfach auf dem Weg gedacht, das ist alles viel zu krass. Ich habe sie auch irgendwann angerufen und gesagt, Kim, was denkst du, wie gut ich Klavier spiele? Mhm. Und sie so, ich weiß doch, wie toll du spielst. Ich so, ja, aber ich bin doch keine Pianistin und das Zeug auswendig, was du mir da von mir verlangst, die Appassionata und so. Und dann sagte sie nur, ja, aber ich weiß ja, wie gut du dich auf alle deine Rollen vorbereitest. Ich bin sicher, du wirst dich auch hier so gut vorbereiten, dass du das schon schaffst.
Und jetzt spielst du auf der Bühne Beethoven und Debussy so und Chopin. Und,
genau,
und es jetzt spiel ich verschlägt einen wie im Atem.
Sehr, sehr viele Noten auswendig vor Publikum.
Du spielst alles auswendig und das zentrale Element auf der Bühne ist tatsächlich auch ein Bechsteinflügel.
Genau, also so, ich tue jetzt so, als wäre ich eine Pianistin und ich habe aber auch in dem Moment, wo klar war, sie schreibt das jetzt wirklich für mich, versucht ein Klavierstudium nachzuholen und ich sage deswegen, es wurde ein Lebensprojekt, weil ich eben wirklich oft an dem Punkt war, zu sagen, ich kann das nicht. Das ist viel zu krass, viel zu groß. Viel zu beängstigend. Und dann kam immer irgendwie jemand von rechts und links und hat mich weitergeschubst und hat gesagt, boah, das ist so ein tolles Projekt, ihr müsst das machen. Oder Wahnsinn, diese Geschichte, ich bin fasziniert. Also ich kriegte immer wieder so einen Schubser auf die Spur, sodass ich dann irgendwann auch echt dachte, na gut, Mensch, Alice, willst du das wirklich, dass ich hier versuche, dich am Klavier zu verkörpern? Wenn du nicht eingreifst, dann passiert das jetzt so ungefähr. Und sie griff, wenn überhaupt, dann immer nur in der Richtung ein. Also fühlte sich für mich so an, dass wir das wohl tun müssen. Und so entstand es dann und dann habe ich mich sehr, sehr gründlich vorbereitet, habe, wie gesagt, mit mehreren Klavierlehrern gearbeitet, Harmonielehre gemacht, Aufführungstechnik, historisch, also Musikgeschichte und vor allem eben auch einen sehr spannenden Psychokurs, Performance Under Pressure, der von der Sportpsychologie adaptiert ist.
Ach, tatsächlich?
Ja, weil im Sport gibt es das schon lange, dass zum Beispiel die Profifußballer, die kriegen vorm Elfmeterschießen bei der WM Psychotraining. Weil letztlich können die das alle und ob die den treffen oder nicht, ist eine reine Nervensache. Und für diesen Druck, also Leistung abrufen unter Druck, gibt es adaptierte Programme für klassische Musiker und damit habe ich mich zum Beispiel auch intensiv beschäftigt und ja. Und
das ist spannend, ne?
Also, das ist super spannend. Das war sehr, sehr spannend und es bringt mir auch enorm viel für alles andere.
Also wer es nämlich noch nicht gesehen hat, man kann das nur jedem Menschen wärmstens empfehlen. Also zum einen wegen deiner Leistung. Wir sprechen jetzt viel über Klavier, weil das wahrscheinlich für dich noch die noch größere Herausforderung war. Ja. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, du spielst es so virtuos, dass man nicht vergessen sollte, dass du auch rund 20 Rollen, die Kim Langner da in dieses Stück reingeschrieben hat aufgrund der Biografie von der Alice Herzsommer, spielst du ja auch. Also das heißt, du stehst ja komplett alleine dort und spielst diese eigentlich furchtbare Geschichte einer jüdischen Konzertpianistin, die ins Konzentrationslager Theresienstadt oder Ghetto Theresienstadt, was aber auch natürlich ein Vernichtungsraum war irgendwie und
ja, also es war kein Vernichtungslager, es war ein Durchgangslager zu den Vernichtungslagern, aber
ja,
die allermeisten,
aber die Menschen
die dort
haben dort
waren,
gelitten und sind gestorben
an
den schlimmsten
furchtbare
Krankheiten.
Umstände.
Also man hat also es wird nicht als solches, du hast recht, also man nennt es nicht so, aber der Zweck war ja schon
grauenvoll
und klar, nämlich Menschen nicht nur zu erniedrigen und zu internieren, sondern auch
man muss vielleicht auch kurz dazu erklären, es ist eben ein szenisches Ein-Personen-Stück. Das heißt, es gibt keine Erzählerrolle. Ich habe keinen Monolog am Anfang oder so, wo ich die Geschichte erkläre, sondern ich springe mit jedem Satz die Figur. Das ist eine sehr besondere Spielweise. Und ja, so gesehen ist es auch da virtuos. Und das geht auch nur, weil wir den Abend wahnsinnig lange gearbeitet haben.
Ja, aber das hat sich ausgezahlt. Du hast neulich im alten Schauspielhaus gespielt, warst zu Gast damit und es waren 500 Menschen da. Es war auch komplett ausverkauft, die dich alle sehen und spielen hören und sehen wollten. Und es war ein Riesenerfolg und zu Recht. Also man kann diesen Abend wirklich nur empfehlen, weil er ist
Dank.
Ne? Also er ist künstlerisch, wir sprechen jetzt viel über das Künstlerische, aber auch um den inhaltlichen Aspekt nochmal zu betonen. Ich finde, dieses Stück ist ja auch gerade heute, wo der Antisemitismus wieder so offen und so aggressiv sich auf den Straßen, aber auch andernorts Bahn bricht und offen zutage tritt, ein unglaublich wichtiges Stück.
Ja, das ist für mich total interessant, weil natürlich war dieser Aspekt der Erinnerungskultur, dass die Zeitzeugen jetzt sterben und wir Wege finden müssen, das am Leben zu halten, war natürlich ein Aspekt. Aber eigentlich ging es mir immer darum, dieser Frau ein Denkmal zu setzen und ihre Lebensenergie weiterzutragen und auch ihre Botschaft weiterzuerzählen. Und die ist eigentlich eine sehr positive. Und es ist auch ein Anliegen von mir gewesen, die Kraft der Musik. Also es ist ganz klar auch eine Geschichte über, was Musik bedeuten kann im Leben von Menschen und wie Musik uns tragen kann durch schreckliche Zeiten und so. Und diese ganzen Aspekte waren ursprünglich für mich viel wichtiger. Und ich habe es auch völlig unterschätzt, dass es mal eine solche Brisanz jetzt haben könnte, wie es jetzt plötzlich hat. Ich habe es in Frankfurt bei den jüdischen Kulturtagen unter Polizeischutz gespielt und so. Und das war dann schon wirklich sehr ergreifend.
Ja, und es ist auch bedrückend, nicht? Auf der anderen Seite. Da muss man, also die Entwicklung, die wir jetzt seit einem Jahr, seit dem 7. Oktober 2023 zu gewärtigen haben, weltweit, aber auch wie sich das in Deutschland spiegelt und niederschlägt, das ist schon dramatisch und das ist auch für unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger mehr als dramatisch.
Ganz furchtbar. Ich bin natürlich auch auf der Recherche für dieses Stück, bin ich auch nach Israel gefahren zum ersten Mal, habe dort wunderbare Menschen kennengelernt, wunderbare Beziehungen geknüpft. Das tut jetzt schon weh, wenn man sieht, wie das Land da gerade auseinanderfliegt. Oder die ganze Region. Das ist ja grauenvoll.
Ja, es ist leider Gottes ein Pulverfass, das jetzt nicht. Wir werden sehen, also es nimmt einem ein bisschen sozusagen die Stimme und den Atem, weil man gar nicht prognostizieren kann oder mag, wo das hinläuft im Moment, diese Entwicklung, die das seit dem 7. Oktober letzten Jahres genommen hat. Es hat natürlich eine Vorgeschichte, aber trotzdem, also insgesamt war das immer schon eine instabile Region, aber jetzt ist die Entwicklung natürlich furchtbar.
Umso mehr hoffe ich, dass ich mit dem Stück nicht nur was dazu beitrage, diese Geschichte wieder, also am Leben zu erhalten, sondern eben auch trotzdem einen Funken Optimismus und Licht zu verbreiten, auch mit der Erzählung dieser Geschichte.
Das ist ja auch das Faszinierende, dass die Alice Sommer-Herzberg Theresienstadt überlebt hat, auch mit ihrem Kind zusammen überlebt hat und selber dann Zeit ihres sehr langen Lebens augenscheinlich eine sehr von einem inneren Sonnenschein erfüllte, voller Hoffnung und voller Liebe erfüllte Frau gewesen zu sein, die eine sehr frohe, lebensfrohe Botschaft verbreitet hat.
Also ich würde sie fast als eine radikale Optimistin bezeichnen. Und zwar schon immer. Also ich glaube, das war auch der Grund, warum sie nicht mit ihren Schwestern geflohen ist. War irgendwie auch so ein bisschen zu denken, na, so schlimm wird es schon nicht werden. Ja, also auch radikaler Optimismus kann auch daneben gehen. Aber diese lebensbejahende Grundeinstellung und vor allem ihre Liebe zu Menschen, ihre Liebe zum Leben, ihre Liebe zur Natur, zur Literatur, zur Kunst, einfach zu ihren Mitmenschen, zu ihrem Kind. Also diese Frau ist so voller Sonne und Liebe gewesen und auch Hoffnung irgendwie, dass für uns die Herausforderung eben auch war, wie schaffen wir es, dass wir ihr ein Denkmal setzen. Wenn es ihre Geschichte ist, dann darf das Stück einen nicht nur grau und verzweifelt hinterlassen. Wir müssen einen Weg finden, dass es ein irgendwie auch etwas lebensbejahendes, hoffnungsstiftendes gibt. Und Gott sei Dank ist uns das offensichtlich gelungen, weil ich auch viele Leute habe, die jetzt zum dritten, vierten, fünften Mal ins Stück kommen und mir dann immer schreiben, ich war heute zum fünften Mal da oder so. Woran ich halt merke, ja okay, man kann es gut wieder gucken. Es macht einen nicht nur bringt einen nicht nur in traurige Stimmung. Und das war eigentlich unsere Hauptherausforderung, dass man dieses Holocaust-Thema verknüpfen kann mit einer lebensbejahenden Botschaft.
Und ich glaube, das ist gelungen, das hat man auch gemerkt. Wir haben ja ein Publikumsgespräch geführt im Anschluss an deine Vorstellung vergangenen Sonntag. Und da waren ja sehr viele Menschen. Das heißt, die Resonanz darauf und das Bedürfnis, darüber zu sprechen und auch dich darüber sprechen zu hören, war extrem groß. Es war wirklich toll zu sehen. Aber ich glaube, dass dieses Moment der Lebensbejahung, des Optimismus und der unverbrüchlichen Hoffnung auf eine bessere Zukunft, das hat sich, glaube ich, bei ganz vielen Leuten auch eingestellt.
Ach, das freut mich, dass du das so siehst. Dankeschön.
Ja, nein, es ist wirklich auch ein wichtiger Abend tatsächlich, dem ich viel Publikum gerade auch in der jetzigen Zeit wünsche. Nicht nur dir, weil du es verdient hast. Du hast es ja auch, was ist ja auch was Besonderes. Das muss man auch an dieser Stelle erwähnen. Du hast es selber mit einem freien Produzenten co-produziert. Das heißt, du hast es selber finanziert. Du bist selber ins unternehmerische Risiko gegangen, richtig?
Ja, naja, es war so, wir hatten dann zweimal Förderung beantragt und keine Förderung bekommen. Und die zweite Absage kam zu dem Zeitpunkt, als wir schon einen Premierentermin in Hamburg hatten. Und dann war ich halt so ein bisschen in der Situation, okay, naja, ich gehe sowieso ein solches Risiko mit dieser ganzen, mit diesem ganzen, also das Thema, wie wir gerade schon gesagt haben, dann aber auch als nicht studierte Pianistin mich dahinzusetzen, so zu tun, als wäre ich Pianistin, dann überhaupt ganz alleine diesen Abend zu stemmen, ob ich das krafttechnisch und so weiter. Also ich dachte dann irgendwann, ich gehe sowieso all in mit dieser Nummer und zwar schon seit 4 Jahren. Also es hat ja schon sehr lange mein Leben sehr beschäftigt. Dann ist das jetzt auch egal. Und dann habe ich das mit meinem Mann besprochen, ob er das mit mir trägt, dass ich ihm dafür mehr Geld leihe. Und dann hat er entschieden, dass er es finanziert. Und mein Co-Produzent ist also nicht in dem Sinne Produzent, dass er es mitfinanziert hat, sondern dass er mein Partner ist in der Verhandlung und Vermarktung und so weiter. Und er also seine Arbeitszeit in die Produktion eingebracht hat als mein Co-Produzent. Und das ist ein ganz großes Glück auch. Also ohne den hätte ich das auch nicht machen können, weil ich habe schon genug zu tun bei der Nummer künstlerisch. Ich kann nicht auch noch mit den Theatern Verträge knüpfen und mich selbst anpreisen oder so. Das geht nicht. Und ja, also und dann war es eben wirklich die Entscheidung, okay, komm, dann ist das jetzt auch egal. Und dann hoffe ich, dass ich es noch oft genug spielen kann, damit wir irgendwann das Geld zurückverdienen.
Daran habe ich keinen Zweifel. 38 Mal habt ihr es schon gespielt?
Ja.
Das werden noch viele Vorstellungen dazukommen, weil ich denke, dass auch viele erkennen werden, auch Theaterleiterinnen und Theaterleiter, wie wichtig dieser Abend gerade jetzt ist. Du bist aber so, Entschuldigung, bitte.
Naja, du hast ja auch zumindest anklingen lassen, dass es vielleicht eine Option gibt, dass wir ihn hier in Stuttgart nochmal zeigen können, sodass die Leute, die jetzt zum ersten Mal davon hören, auch eine Adresse haben, wo sie es gucken können in Stuttgart.
Das ist richtig, ja. Es war ja auch eine Frage aus dem Publikum.
Das fand,
ne? Fand ich aber eine schöne Resonanz, dass Menschen danach fragen, ob man diesen Abend nicht nochmal würde zeigen können. Und ja klar, wir arbeiten daran gemeinsam. Dass
machen wir.
Das, ne?
Ja,
das nehmen
freuen.
Wir uns vor. Apropos, was nehmen wir uns noch vor? Wir haben ja jetzt in dieser Stunde gehört und gelernt, du bist jemand, die das Risiko auf sich nimmt, die auch Herausforderungen augenscheinlich liebt. Stichwort Bucketlist. Gibt es Herausforderungen, die du dir unbedingt vorgenommen hast, noch in deinem Leben zu erfüllen oder anzunehmen?
Also tatsächlich habe ich jetzt erstmal zwei Bucketlist-Punkte, große Bucketlist-Punkte abgearbeitet. Das eine war ja, sagte ich ja vorhin, dass dieses mit dem Klavierthema auch über diese Frage kam, was würdest du machen, wenn du noch ein Jahr zu leben hast? Und ich möchte wirklich jedem das mal empfehlen, sich mit dieser Frage ein bisschen auseinanderzusetzen. Und dann habe ich eben im Kontext des Stücks auch die CD zum Stück aufgenommen. Man kann eine klassische Klavier-CD von mir kaufen, die heißt Für Alice. Und da sind die Stücke aus dem Theaterstück dann in ganzer Länge drauf. Und das aufzunehmen war tatsächlich eben, ja, ich hatte ja gesagt, festhalten, wie ich Klavier spiele. Das heißt, in dem Moment, wo die Aufnahme fertig war, nach 3 Tagen, und der Tonmeister sagte, wir haben's. Da bin ich in Tränen ausgebrochen sofort. Ich habe spontan Rotz und Wasser geheult und gleichzeitig gelacht, weil ich mich so gefreut habe, weil ich nicht fassen konnte, dass ich das gemacht habe. Und da ging es gar nicht, also die CD später, das war mir völlig, das ist bis heute ehrlich gesagt absurd, dass ich endlich diese CD in der Hand habe und das ganze Vertrieb und Machen und so, das war dann alles obendrauf. Aber diese Aufnahme, es festzuhalten, das war ja dann erledigt. Und das war Bucketlist Punkt Nummer 1. Und die Tourwelle, die ihr mir geschenkt habt, sie spielen zu dürfen, war eben auch ein Bucketlist Punkt. Insofern, ich habe noch so ein paar Rollen auf der Bucketlist. Und tatsächlich, das traue ich mich gar nicht zu sagen, aber ich stelle zunehmend fest, dass ich doch ein bisschen träume, vielleicht doch nochmal mit dem Orchesterklavier zu spielen. Das dürfte ich ein paar Mal machen in meinem Leben und vielleicht suche ich da irgendwann nochmal eine Gelegenheit für. Aber erstmal, und ich möchte Alice auf Englisch spielen. Und am liebsten auch in Theresienstadt und Israel. Das wäre auch jetzt so ein beruflicher Bucketlist-Punkt. Aber ich bin schon ganz gut dabei, meine Bucketlist
abzuarbeiten. Ja,
super, ich hatte tatsächlich dann auch so einen Moment, als dann sich rausstellte, boah, Alice ist wirklich, hat wirklich geknallt und funktioniert richtig gut und ist richtig toll geworden, hatte ich mal kurz so einen Punkt, wo ich so resümierte, boah, was habe ich jetzt schon alles für Lebensträume mir erfüllt? Und dann dachte ich so, hey Universum, bloß, dass du nicht denkst, ich bin fertig. Ich brauche ganz schnell neue Bucketlist-Punkte, weil ich noch so viel vorhabe.
Du bist ja auch noch jung, du kannst ja auch noch vieles abarbeiten, das ist super und ich hoffe, dass der eine oder andere Punkt auf deiner Bucketlist sich entweder in Stuttgart erfüllt oder zumindest so wie bei Alice auch hier seinen Ausgang findet.
Dankeschön.
Oder seine Inspiration findet.
Ja, das würde mich sehr freuen.
Das finde ich echt toll. Du hast, damit sind wir wieder beim Stuttgart und beim Ausgang oder Eingang des Gesprächs und du hast neulich auf dem Weindorf bei einem SWR-Talk auch so nett mit unserem Bundesminister Cem Özdemir unter anderem auch über Stuttgart gesprochen.
Ja.
Ich fand das super. Ich habe mich gefragt, wenn du die Königin von Stuttgart wärst, nicht von Deutschland, aber von Stuttgart, was würdest du der Stadt wünschen? Was würdest du ändern oder tun?
Hui, das ist ja eine große Frage.
Kennst du ja mittlerweile ganz gut die Stadt und bist dir sehr zugewandt und ich finde, man kann leichter über Veränderungen oder über Wünsche sprechen.
Also wenn ich
etwas
Königin von Stuttgart wäre und grenzenlose Mittel hätte, dann würde ich das ganze Straßennetz einmal platt machen und neu machen, weil ich finde, das Einzige, was gar nicht geht, ist Autofahren in Stuttgart. Also ich finde, die Straßenführung hier ist überall so dermaßen verwirrend. Und es ist so eine Autostadt. Ich glaube, ich würde das nochmal von vorne planen, dass man irgendwie mehr öffentlich und vielleicht mehr unter Führung oder so um die Innenstadt herumführt. Das ist jetzt das Erste, was mir einfällt.
Bist du Spaziergängerin, Autofahrerin oder Radfahrerin?
Spaziergängerin, leidenschaftlich.
Leidenschaftlich?
Ja, ich gehe sehr gerne zu Fuß.
Das heißt, du würdest die Stadt weg von dem Konzept, was es ja ursprünglich mal war, der Autostadt. Das ist ja so ein typisches Konzept, was man in vielen Städten umgesetzt hat in der Nachkriegszeit.
Von mir aus können die Leute Auto fahren, wenn sie wollen. Ich fahre halt nicht gerne Auto und schon gar nicht in Stuttgart. Nein, ich meine nur, dass ich die Straßenführung und diese vielen großen Straßen, die so direkt um die Innenstadt rum sind, denke ich manchmal, oh Mensch, das hätte man doch vielleicht ein bisschen eleganter lösen können.
Aber gerade als Fußgängerin finde ich, ist es doch super, auch mit den ganzen Steffeles zum Beispiel und so und die kleinen verschlungenen Pfade, macht das nicht Spaß, die Stadt zu entdecken, ist
absolut,
doch zauberhaft.
Ja.
Das macht Stuttgart, finde ich, auch wirklich einzigartig. Liebe Nathalie, herzlichen Dank für das schöne Gespräch und für die vielen Einblicke in dein künstlerisches und biografisches Leben und Wirken.
Sehr gerne.
Wir wünschen dir als Madame de Tourvel einen Punkt auf deiner Bucketlist. Jetzt
Yay.
Noch 10 tolle Vorstellungen im alten Schauspielhaus.
Ich werde jede einzelne abfeiern.
Viele, viele erfolgreiche und starke Auftritte mit deiner Alice-Darstellung, Alice Spiel um dein Leben.
Dankeschön.
Und das sei an dieser Stelle gesagt, man kann deine CD, die du eingespielt hast und über die wir eben sprachen, auch über deine Homepage und ich glaube sogar über Amazon auch bestellen. Ne?
Man kann sie bestellen. Man kann es auch sogar als Download kaufen bei iTunes Store und bei Amazon Music.
Großartig.
Da gibt es die Digitalversion.
Also wer Nathalie O'Hara noch nicht gesehen hat oder schon gesehen hat als Alice Herzsommer und dann nochmal hören möchte, was er da auf der Bühne erlebt hat, der greife dann beherzt zu dieser sehr schönen, finde ich, und toll eingespielten CD. Liebe Nathalie,
Danke.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute.
Danke.
Das war Warum das Theater, heute mit der Schauspielerin Nathalie O'Hara.